Frohes neues Jahr, Happy New Year, kann man eigentlich noch sagen, oder? Anfang Januar, der Börsenmonat allerdings ziemlich turbulent und die amerikanische Notenbank spielt hier eine nicht ganz unwichtige Rolle. Deshalb freut es mich auch in diesem Jahr wieder zu Stefan Breitner zu schalten, Leiter Research bei DJE Kapital. Stefan, grüß dich, Happy New Year.
Hi Markus, grüß dich und frohes neues natürlich gleich zurück.
Und boy, was für ein volatiles, muss man sagen, an den Börsen. Die amerikanische Geldpolitik wird sich in diesem Jahr ziemlich stark verändern. Welche Rolle spielt denn die Federal Reserve bei den Turbulenzen zum Jahresauftakt?
Ja, eine große, denke ich, oder die alles Entscheidende natürlich. Wir haben eine ziemliche Sektorrotation momentan. Die ungeliebten von vielen Investoren, alten Value-Aktien laufen recht gut, während viele höher bewertete Quality- und auch Growth-Aktien ziemlich abgeschmiert haben. Und da waren viele nicht drauf eingestellt und vorbereitet. Und 2022 wird wahrscheinlich ein Jahr in einem Umfeld von steigenden Zinsen, wo die Bewertung von Aktien wieder deutlich mehr im Fokus sein wird.
Wir sehen ja mittlerweile eigentlich schon, sagen wir mal, seit Sommer, Frühherbst letzten Jahres, dass vor allem die Wachstumswerte, die eine sehr hohe Bewertung haben, Kursbuchwert, Kursumsatz, dass die besonders stark abgestraft werden. Reflektiert der Index, denn die Indizes selber haben sich ja eigentlich immer noch ganz gut gehalten, reflektieren die Indizes das, was unter der Haube tatsächlich passiert?
Nee, gar nicht, würde ich sagen, ja. Weil nehmen wir den Nasdaq als Beispiel, als Index in den USA oder weltweit, der mit am meisten im Fokus steht. Hier sind es halt nur ein paar wenige Werte, die die gesamte Aufwärtsbewegung im letzten Jahr getragen haben. Die Top 5, glaube ich, sind für fast 50% des Kursanstiegs verantwortlich gewesen, während die Masse der Aktien gefallen ist. Also es gibt hier dieses schöne Instrument der sogenannten Advance, die kleinen Linien, also die quasi ungewichtet immer die gestiegenen minus die gefallenen Kurse, hier im Zeitverlauf abbildet. Und hier sind wir in einem ganz, ganz starken Abwärtstrend in der breiten Masse der Aktien. Also es ist wirklich eine Konzentration auf einige wenige. Wenn man die nicht hatte, dann hat man im Technologiesegment eine mega Underperformance erzielt.
Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, mein lieber Stefan. Ne? Also entweder man sagt, Mensch, ist doch fantastisch, jetzt sind die ganzen Nebenwerte, hat es richtig zerrissen. Wir haben im Durchschnitt, wenn man sich bei uns an der Wall Street mal den Russell 3000 anschaut, ist ein Index, der besonders breit aufgebaut ist, da haben die Aktien jetzt im Schnitt mittlerweile fast 30% verloren. Tolle Gelegenheit, da müsste jetzt der Bounce kommen. Oder ich kann auch genau andersherum argumentieren, vielleicht sind es jetzt gerade die großen Tech-Werte, die auch mal nach unten laufen müssten, weil die sich zu stark gehalten haben. Viele dieser Aktien sind ja auch nicht mehr so günstig bewertet. Wie schätzt ihr das ein?
Also wir glauben schon, dass, ich meine, wir haben ja schon länger, auch wir beide im Call hatten das immer wieder als Ergebnis, Technologie ist ein super spannender Sektor, aber wir bleiben dabei, wir würden einfach auf die hochprofitablen, ja, auf die etablierten, das sind dann natürlich auch die Großen, eher weitersetzen, wenn sie historisch gesehen nicht von ihrem Multiple völlig aus der Range gelaufen sind. Ich glaube, vieles hängt jetzt davon ab, was bis März passiert, Markus, ja, weil ich meine, kommt jetzt schon im März der erste Zinsschritt, ja, und das Tapering wird bis Ende März beendet sein und kommt dann unter Umständen auch noch eine zu, ich nenne es jetzt mal hawkische Ankündigung der Fed in Bezug auf Bilanzreduzierung, dann könnte das temporär auch alles mal ziemlich ungemütlich werden.
Erklär uns doch mal, Stefan, warum insbesondere der Tech-Sektor unter der veränderten Geldpolitik leidet.
Ja, weil ich sage jetzt mal, das hängt natürlich, die veränderte Geldpolitik hat zu einem Zinsanstieg geführt. Also ich meine, wir kommen bei den 10-jährigen Staatsanleihen im Tief ungefähr 0,5%. Wir sind auf 1,8 hochgelaufen. Wahrscheinlich geht es auch noch weiter, unserer Meinung nach, über die 2. Und werden wir sehen, wo wir dann am Jahresende rauskommen. Aber viele von den hochbewerteten Tech-Unternehmen, die erzielen Stand heute keinen Gewinn. Der Gewinn wird irgendwann in der Zukunft erzielt. Und in einem Umfeld steigender Zinsen zählt der Gegenwartsgewinn, also was ich quasi heute verdiene, eben mehr als der abdiskontierte Gewinn, der in x Jahren erzielt wird, zumal ich ja natürlich jetzt hier mit einem höheren Abdiskontierungsfaktor agiere. Also das ist im Endeffekt der Grund, warum in solchen Phasen Wachstumswerte, wo die Gewinne weit in der Zukunft liegen, Gegenwind haben. Jetzt kommt hier noch dazu, Markus, dass in dieser ganzen, sag ich mal, Corona-bedingten, aber auch schon davor wurden ja die Bilanzsummen der Notenbanken stark ausgeweitet. In dieser ganzen Liquiditätshoss sind halt viele dieser Werte immens gelaufen. Und ich meine, es gibt hier x Werte, die haben Umsatz-Multiples von 20 Mal plus. Und wann Gewinn erzielt wird, steht dann bei manchen in den Sternen. Und ich meine, da ist halt einfach bei vielen Investoren dann die Frage, ist es nicht too much? Ja, warte ich hier nicht lieber? Ja, und das ist der Grund, warum non-profitable Tech, ja, und eben so hoch bewertete Unternehmen in diesem Szenario ausgelöst durch die Fed sich so schwer taten.
Ja, und hier darf man sicherlich auch nicht vergessen, dass obwohl viele dieser Aktien mittlerweile 20, 30, 40% verloren haben, die Bewertungen bei Einzelnen immer noch sehr, sehr hoch sind. Aber Stefan, ich möchte noch mal zurückkommen auf die Geldpolitik hier in den Vereinigten Staaten. Ich persönlich habe das Gefühl, dass die amerikanische Notenbank lange Zeit geschlafen hat, also eigentlich zu spät agiert hat. Und jetzt versucht sie im Prinzip zu schnell dagegen zu lenken. Wir haben ja drei Komponenten, die amerikanische Notenbank mittlerweile angeht. Das Ende der monatlichen Anleihekäufe im März ist besiegelt. Wir werden wahrscheinlich schon im März die erste Zinsanhebung bekommen. Goldman Sachs geht mittlerweile von 4 Zinsanhebungen in diesem Jahr aus. Und dann haben wir noch die Bilanz der amerikanischen Notenbank. Und selbst hier denkt man darüber nach, die in diesem Jahr noch zu reduzieren. Ist das nicht ein bisschen heftig? Ist das eventuell schon der zweite Fehler, nachdem man zu lange geschlafen hat, jetzt zu signalisieren, wir bremsen nicht nur, sondern wir treten quasi mit beiden Füßen und mit beiden Armen gleichzeitig auf die Bremse?
Ja, ich denke, wenn man zu stark auf die Bremse drückt, dann wird es ganz schnell in die andere Richtung gehen. Dann wird im voraussichtlich zweiten Quartal auch mal die Börse und hier eben wieder auch die Bereiche, die wir vorher genannt haben, aller Voraussicht nach stärker unter Druck kommen. Das wird einen negativen Reichtumseffekt auch in Amerika natürlich haben, wegen des hohen Aktienbesitzes. Dann wird die Konjunktur zurückkommen und dann könnte im zweiten Halbjahr, gegen Herbst, auch schon wieder das Ruder herumgerissen werden und das andere Szenario kommt wieder. Es wird wieder stimuliert. Also ich glaube, ich wünsche mir dieses Szenario nicht, weil dieses Szenario bedeutet ja, dass wir ein sehr volatiles Jahr haben werden. Ja, also ich sage mal.
Stefan, du wünschst dir das nicht, aber lass uns noch mal konkret auf die Frage eingehen. Macht hier die Notenbank zu viel oder signalisiert sie, dass sie zu aggressiv vorgehen wird? Denn der Pfad ist ja ein sehr schmaler. Einerseits will die Notenbank nicht riskieren, dauerhaft hohe Inflationserwartungen zu haben. Das kann eine Rezession verursachen. Aber wenn sie zu aggressiv vorgeht, dann kann sie dadurch auch eine Rezession verursachen. Und die Signale jetzt von der Federal Reserve, nachdem man lange Zeit gesagt hat, oh, ist alles transitory, don't worry about it, alles fine. Man hat so den Eindruck, dass man jetzt übereilt dieses Signal sendet, well, we're gonna act, wir hören euch, wir werden jetzt was machen.
Ja.
Ist das zu viel des Guten?
Also wenn man jetzt mit 4 Zinsschritten in diesem Jahr kommt und dann auch eine größere Bilanzverkürzung macht, das wäre meiner Meinung nach definitiv zu viel.
Kommt das?
Weil
Seht ihr das?
das, glaube ich, kann man Stand heute noch nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube, wir sollten ganz genau auch den Februar hier im Auge behalten, weil im Februar sind die Olympischen Spiele in China. Und aller Voraussicht nach wird ja dieses Szenario dazu, also die Olympischen Spiele dazu führen, dass auch die Covid-Fälle in China ansteigen. Und ich meine, ich glaube, China wird auch mittelfristig fast einsehen müssen, dass eine Null-Covid-Politik, also eine Zero-Covid-Politik nicht funktioniert. Jetzt ist die große Frage, Markus, was machen die dann? Schließen die dann wieder alle Häfen? Schließen die Leute wieder weg? Ich meine, wenn sie die Häfen wieder schließen, dann wird dieses Thema der Angespanntheit der globalen Lieferketten, der extrem hohen Frachtraten nochmal befeuert, zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich erwartet, dass sich's langsam entspannt. Dann haben wir dieses Paradoxon, okay, weiter hier Druck von der Inflationsseite, ja, über Lieferketten und gestörte Transportwege, wird die Inflationsrate hochlassen. Auf der anderen Seite weiß natürlich die Fed ganz genau, wenn ich jetzt hier zu viel, ja, zu hawkisch bin, ja, dann kann das, ja, ausgelöst durch auch Probleme in einem anderen Land wie China, wo die Wirtschaft nicht so läuft. Wir sind da eher vorsichtig, das nur am Rande, was China 2022 betrifft. Und ich glaube nicht, dass sie dann zu hawkisch sind, Markus. Ja, weil in vergangenen Jahren oder wenn man sich diese ganzen Zyklen anschaut, ich meine, auch während der Asienkrise haben sie nicht so stark gebremst, ja, wie sie eigentlich bremsen hätten müssen, weil sie halt auch die Wirtschaftsentwicklung in einem anderen Raum ganz genau im Auge hatten.
Also das einzige Problem, das ich mit der Argumentation habe, der amerikanischen Notenbank, und Jerome Powell hat ja nun gesprochen, ne, vor dem Senat jetzt im Januar, und er betont, weil das Problem sei nicht wirklich Lohninflation, das Problem sei vor allen Dingen die Lieferketten, wie du selber auch sagst. Aber wenn das Problem die Lieferketten sind und das Problem ist das Angebot und nicht die Nachfrage, ja, ich meine, durch Zinsanhebung kann man doch nicht jetzt mehr Angebot schaffen. Man kann höchstens durch Zinsanhebung die Nachfrage bremsen. Ist das wirklich Sinn der Sache? Ich meine, ich kann jetzt nicht mehr Lkw-Fahrer ausgraben, weil ich die Zinsen angehoben habe.
Also ich glaube, die Nachfrage zu bremsen in einem gewissen Sinne aktuell, weil halt vieles zu heiß gelaufen ist, macht Sinn. Aber die Nachfrage in der ungesunden Art und Weise zu bremsen, ja, das glaube ich, wäre fatal. Ja, weil das würde ja dann auch zu einer deutlich schwächeren US-Konjunktur führen. Und Jerome Powell weiß ja auch noch ganz genau, was 2017, 18 passiert ist, ja, wo sie stärker gebremst haben. Und da kam die Konjunktur eben dann stärker runter. Ja. Und an dieses Szenario glauben wir nicht. Ja. Also wir glauben, 2022 wird aller Voraussicht nach ein volatileres Börsenjahr. Es wird ein schwierigeres Börsenjahr. Es sind nicht mehr die alten Favoriten, die blind laufen, ja, sodass man eigentlich wenig falsch machen kann. Wir glauben, Sektoren, die jahrelang nicht performt haben, die haben Stand heute ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Aber dass man zum Jahresende mit einer positiven Wertentwicklung rausgeht, also die Chancen, die sind nach wie vor da und das ist auch unser Basisszenario.
Paul sagt ja selber, dass Omikron inflationstreibend ist. Jetzt sehen wir in Südafrika, dass die Anzahl der Neuinfektionen genauso steil sinkt, wie sie gestiegen ist. Wir sehen mittlerweile in Großbritannien auch, dass die Anzahl der Neuinfektionen deutlich zurückläuft. Wir haben erste Zeichen einer Plateaubildung, zum Beispiel hier bei mir in New York City. Wenn Omikron also weicht, dann müsste doch der Inflationsdruck auch nachlassen. Und sehen wir eventuell im zweiten Halbjahr nicht doch wesentlich weniger Inflationsdruck, als zurzeit quasi der Teufel an die Wand gemalt wird?
In manchen Bereichen werden wir weniger Druck haben, unserer Meinung nach. Also ich meine, wir werden einen Basiseffekt auf der Energieseite sehen. Ich denke, da ist sicher vieles zu heiß gelaufen. Wir werden auch eine Entspannung aller Voraussicht nach, außer China sperrt wieder komplett zu, auf der Logistikkostenseite sehen. Auch bei der Warenverfügbarkeit sollte sich die Situation bessern. Was man genau beobachten muss, ist natürlich dieses Thema mit den Löhnen und dann auch der Kreditgewährung. Also ich glaube, wir müssen auch unterscheiden, Markus, die USA und Europa. Hier gibt es Komponenten, zum Beispiel in Deutschland, die dauerhaft hoch bleiben werden, Thema Energie. Also mit der Politik, da kann der Strompreis nicht großartig sinken. Und in dem Sinne, glaube ich, muss man es wirklich unterscheiden. Ja, ich glaube schon, dass es etwas zurückkommt oder nicht mehr da nach oben durchschießt. Aber ich glaube auch, wir müssen uns dauerhaft auf eine erhöhte Inflationsrate einstellen.
Spannend. Also ich bin bei dir, die Inflation wird höher bleiben, das glaube ich auch. Aber Zenit der Inflation, der Steigerungsraten, mich würde das nicht wundern, wenn wir das im April und Mai sehen. Und am Rande bemerkt, wir haben in China ja nun auch die Verbraucher- und Erzeugerpreise bekommen, unter den Erwartungen des Marktes. In Indien unter den Erwartungen des Marktes. In den USA sehen wir das noch nicht. Ja. Aber werfen wir noch mal eine Frage in den Ring. Ihr sitzt in Deutschland, ich sitze in den Vereinigten Staaten. Und wir sehen jetzt mittlerweile eine sehr andere internationale Politik. Es scheint, dass die Federal Reserve besonders stark bremst. Was bedeutet das denn für die EZB und was vor allen Dingen bedeutet das für die europäische Wirtschaft und auch für den europäischen Aktienmarkt?
Also Stand heute kann man definitiv sagen, dass die Europäische Zentralbank expansiver agieren wird in diesem Jahr als die amerikanische. Ich denke, sie wird nicht so expansiv agieren wie in 2021. Also auch die EZB muss den Fuß etwas vom Gas nehmen. Ich meine, es gibt ja prominente Mitglieder in der EZB, die die Inflation ja als vorübergehend immer bezeichnet haben und gesagt haben, das ist gar kein Problem, die ja jetzt medienwirksam auch ziemlich zurückrudern. Aber wenn man die beiden Notenbanken vergleicht, ja, also dass sie quasi ein Anleihekaufprogramm auf Null herunterfahren, die EZB wird halt reduzieren wahrscheinlich in diesem Jahr. Aber ein Zinsschritt, der ist in Europa in 2022 nicht in Sicht, aller Voraussicht nach. Und das monetäre Umfeld, also die Stimulierung der Wirtschaft durch die Notenbank, die ist in Europa sicher höher als in den USA. Demzufolge meine, sagt man jetzt schon seit vielen Jahren und oder ist natürlich auch immer so ein Prinzip Hoffnung bei vielen da dahinter. Jetzt läuft Europa besser als die USA. Aber rein vom monetären Aspekt und von der Bewertung her steht Europa relativ zu den USA in 2022 ganz gut da.
Was ja dann bedeuten müsste, dass auch der europäische Aktienmarkt bessere Karten hat.
Der müsste vor dem Hintergrund endlich mal besser laufen als der amerikanische. Aber der amerikanische hängt halt auch an einigen großen Schwergewichten. Ich meine, da ist ein Unternehmen, es ist ja verrückt. Ich meine, das größte Unternehmen in den USA hat einen Börsenwert, der ist größer als alle UK-Aktien. Ne?
Ja.
Aber da sieht man mal, welcher Zwerg Europa ist. Ne?
Aber Stefan, bleiben wir mal bei dem Thema, weil für mich hochspannend. Man sagt immer wieder an der Wall Street, naja Gott, Europa hat wenig Tech zu bieten. Die Wall Street wird dominiert durch Technology. Und die Tech-Werte korrigieren aktuell aber und werden es in diesem Jahr wahrscheinlich, vor allen Dingen in der zweiten Liga, besonders schwer haben. Bedeutet das nicht automatisch, dass wenn Europa mehr Value-Werte hat, mehr Industriewerte, die auch von einer Öffnung der Wirtschaft profitieren und gleichzeitig hat die EZB eine im Vergleich zu den USA lockerere Geldpolitik, dass auch das dem deutschen Aktienmarkt in Europa in die Karten spielt?
Das ist das, woran wir in 2022 glauben, ja. Also wir denken schon, dass Investoren hier in Europa mit den Punkten, die du gerade angesprochen hast, ganz gute Chancen haben. Ich will die großen fünf gar nicht schlecht reden, sind tolle Unternehmen, werden weiter gut wachsen, verdienen unfassbar viel Geld, ja. Während in schwierigen Phasen, weil sie so viel Geld haben, dann wahrscheinlich einfach die eigenen Aktien stärker zurückkaufen. Ja, also hier zu sagen, da will ich gar nichts haben und Co., ist meiner Meinung nach auch falsch. Ja, also dafür sind diese Unternehmen einfach zu gut. Aber ich sage mal, relativ hat man eben mit anderen Werten auch gute Chancen. Ja, und das sieht halt in diesem Jahr besser aus als im Jahr zuvor zum Beispiel.
Wir haben ja ein ähnliches Szenario mit China, muss man sagen. Also wir haben die Federal Reserve, die stärker bremst, die EZB, die etwas weniger bremsen wird. Und dann haben wir China. Die chinesische Zentralbank ist die einzige große Zentralbank, die aktuell wieder ein bisschen mehr stimuliert. Wir haben Inflationsdaten, die in China mittlerweile auch abkühlen. Das gibt der Notenbank eigentlich die Möglichkeit, noch mehr zu machen. Auch die Regierung betont, man will das Wachstum stabilisieren. Und wir haben eine große Rallye bei den China-Tech-Aktien, die es ja sehr, sehr stark gebeutelt hat in den letzten Monaten. Hat der chinesische Aktienmarkt in diesem Jahr doch bessere Karten, als man vielleicht vor einigen Wochen noch dachte?
Also China steht jetzt hier to date gar nicht so schlecht da. Auch Hongkong, ja, hier hat man moderate Kursgewinne bisher. Die großen Namen, auch befeuert durch Käufe von großen US-Investoren, medienwirksam, ja, die haben sich etwas erholt. Die passen halt inzwischen auch ganz gut in diese Value-Kategorie ein, ja, weil sie halt durch diesen immensen Kursverfall analytisch recht günstig sind. Wir sind bei China eher noch einen Ticken vorsichtig weiterhin. Also einerseits ist es natürlich so fast schon so ein Konsensus-Call, China wird besser. Ja? Also viele der großen US-Banken gehen mit dieser Message rum. Und wir haben halt aber immer noch die Probleme im Immobiliensektor. Der Immobiliensektor ist 30% der chinesischen Wirtschaftsleistung. Das wird nicht von heute auf morgen da alles besser. Also der Staat, der muss da auch stimulieren. Und wenn ich also vor Covid war ich ja jedes Jahr mindestens einmal in China. Und ein Spruch, den ich da immer gelernt habe, war, Chinese government wants happy Chinese people. Naja, jetzt werden viele Chinese people immer wieder in Millionenstädten komplett eingesperrt, weggesperrt. Ja. Sie dürfen nicht reisen, sie müssen stellenweise daheim bleiben. Also was denen alles zugemutet wird, das ist schon ganz schön heftig. Und wenn jetzt auch noch der Wert der Immobilien, und die Chinesen haben ja nun mal den Großteil ihres Vermögens in Immobilien angelegt, massiv fallen würde, das wäre eine Situation, die selbst in Xi Jinping wahrscheinlich gefährlich werden könnte. Deswegen wird China natürlich viel tun, um vor allem Dinge zu fördern, zu stimulieren, die der einheimischen Bevölkerung, der Masse dort zugutekommen. Aber ob China jetzt der große Outperformer ist, das ist meiner Meinung nach Stand heute einfach noch nicht abschätzbar. Weil wir haben diese völlig unklare Thematik, wie es denn mit Covid wird. Und mein Markus, im Endeffekt, die Fälle in China, die könnten völlig explodieren. Ja? Weil irgendwann müssen sie diese Politik aufgeben. Und sobald der international, sag ich mal, Reiseverkehr, Trade und Co. stärker losgibt, werden sie auch mehr Fälle haben. Wird dann spannend, wie sie darauf reagieren. Und der zweite Punkt ist natürlich der, dass sie zwar stimulieren, Aber wenn man sich dieses gesamte Kreditwachstum und das Wachstum der Geldmenge in China anschaut, da sind wir weit hinter dem, was wir nach wie vor in den USA und in Europa sehen. Und da sind wir auch unter dem Durchschnitt in China der letzten Jahre. Und solange dieser, sag ich mal, Geldmengenimpuls in China nicht klarer ist, sind wir da eher vorsichtig. Ja.
Das spielt eigentlich alles, wenn man deine Argumentation während der ganzen Schaltung mal sich vor Augen hält und reflektiert, spielt eigentlich alles in diesen Gedanken der erhöhten Volatilität rein. Also man wird immer wieder mal Rallyes sehen, die eventuell dann nicht von Dauer sind, stärkere Rückläufe sehen in einzelnen Sektoren. Und man muss sehr gut hinschauen, was man hat. Diese Rotation, die wir jetzt sehen seit einigen Wochen in den Value-Bereich, in die Bereiche, die zyklisch sind, die auch von einer Öffnung der Wirtschaft profitieren, wenn wir jetzt mal über Omikron hinwegschauen, wird denn diese Rotation in den Value-Bereich anhalten?
Ich glaube schon. Also nach wie vor ist es ja in vielen der als Value klassifizierten Sektoren nicht so, dass da die weltweiten Fondsmanager massiv überinvestiert sind. Das ist ja nicht der Fall. Also in der Hinsicht, für viele ist es ja so eine Art Pain Trade, weil sie da gar nichts haben. Ja, und da wird der Druck bei manchen täglich größer. Ich würde jedem dazu raten, für sein Portfolio, so machen wir das auch, dass ich insgesamt eine gute ausgewogene Mischung habe. Ja? Also, dass ich nicht zu krasse Wetten auf irgendwelche Bereiche setze und dass ich innerhalb der Sektoren, wo ich bin, einfach gucke, dass ich nicht diese exorbitant teuren oder nicht profitablen Werte in zu großem Umfang habe. Plus, ich würde schon ein Übergewicht Richtung dieser Value-Schiene in diesem Jahr setzen. Und da gibt es ja einige Sektoren, die darunter fallen. Ich meine, das geht von Banken, die von der Zinsseite Rückenwind haben, die jahrelang nicht performt haben. Auch die Versicherungen, die Vermögensverwalter, die Börsenbetreiber. Also man findet auch im ganzen Financial Service Bereich theoretisch viel Value. Aber wo ich halt vorsichtig wäre, das wären so zum Beispiel diese klassischen Bond-Proxies oder diese ultra hochbewerteten Quali-Aktien oder diese Non-Profitable-Tech-Aktien. Gerade diejenigen Werte, die die letzten Jahre eine massive Ausdehnung ihres Multiples gehabt haben, die sind in so einem Szenario eben anfällig.
Eine Frage nochmal zur Pandemie. Viele hoffen ja, dass wir in diesem Jahr eine Abstufung sehen von Pandemie auf Endemie. Ich frage jetzt mal ganz bewusst etwas spitzer. Könnte man sagen, dass die Pandemie bullish war für die Börse und das Ende der Pandemie eher bearish?
Sehr gute Frage. Also die Pandemie hat ja zunächst die Börsen massiv runtergebracht und hat dann zu einer riesigen Rallye geführt. Und die Rallye ist ja im Endeffekt darauf zurückzuführen, dass so massiv stimuliert wurde. Jetzt kommen wir in eine Endemie, ja, mit Rekordschuldenständen und weniger Stimulierung. Deswegen die liquiditätsgetriebene Rallye, die denke ich ist vorbei. Dass wir aber vom Zinsniveau auf ein Niveau kommen, wo der Aktienmarkt nicht mehr attraktiv ist, weil es muss ja weiterhin investiert werden und wir werden uns jetzt nach der Pandemie mit höheren Inflationsraten anfreunden müssen, unserer Meinung nach. Das bedeutet, dass ich real, also was bleibt mir denn nach Abzug der Inflationsrate, ja, in einer Situation bin, wo ich ja fast schon gezwungen bin zu investieren. Und das müsste eigentlich für mehrere Jahre dazu führen, dass der Aktienmarkt, ja, mit diesem Totschlagargument, there is no alternative, ja, weiterhin gut untermauert ist. Weil wo ist denn die Alternative? Im Anleihenbereich wahrscheinlich nicht, ja. Also da bin ich real stellenweise tiefrot, vor allem, wenn ich nicht zu viele Risiken eingehe. Immobilien, Umfeld steigender Zinsen, Rekordpreise, Regulierung, Leute sitzen drauf, wahrscheinlich auch nicht. Ja? Also die Alternativen sind halt nun mal rar gesät, aber die Masse an Investoren, die einfach Rendite erzielen muss, die ist ja nach wie vor da. Deswegen würde ich sagen, diese Liquiditätsrallye, Markus, die wir mit dem quasi einen Monat nach Corona gesehen haben, die ist erstmal vorbei. Das allgemein relativ zur Zinsseite attraktive Argument für die Aktienseite, das ist nach wie vor da.
Da darf man auch nicht vergessen, dass wir in diesem Jahr immer noch auch eine Wirtschaft haben, die sich zwar normalisiert, aber wächst. Und wir haben immer auch noch Gewinnwachstum bei den Unternehmen. Wenn die Schätzungen recht haben, werden wir im S&P 500 in diesem Jahr ein Gewinnwachstum von mindestens 6-9% sehen um den Dreh, was ja auch dem Bullenmarkt dann letztendlich unter die Arme greift. Es bleibt spannend. Mein lieber Stefan, ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser nächstes Marktgespräch im Februar. Ciao.
Solidvest ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE Capital AG und erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf unserer Website unter solidvest.de/risikohinweis.